Geliebte Menschen, liebe kraftvolle und kraftlose Menschen, schöpfe Kraft, wenn das so einfach wäre. Aber der Vers, mit dem ich diese Predigt überschrieben habe, aus Psalm 138, Vers 3, wir hörten ihn schon, lautet: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Für jeden dieser nächsten Sonntage habe ich jeweils ein Psalmwort herausgesucht, nur einen einzigen Vers. Psalmverse ertragen es nämlich meistens, nicht immer, aber häufig und anders als manch anderes Bibelwort, dass man sie als solitär betrachtet, als Einzelstück. Diese Verse haben natürlich ihren Sinn im Gefüge des ganzen Psalms. Psalmen sind ja Lieder, also Dichtungen, aber so wie man einen Liedvers oder ein Gedichtvers auch herausgreifen und einzeln bedenken und betrachten kann, so kann man das mit Psalmworten auch tun. Natürlich wohl wissend, dass dieser einzelne Bibelvers, und das ist immer der Fall, nicht nur bei Psalmen, nicht die ganze Schrift ist, sondern nur ein Baustein, eine Facette, ein gutes Wort. Aber ein gutes Wort, das ist schon viel. Zu jedem dieser Sonntage habe ich sozusagen ein Sonntagswort gewählt, das uns helfen kann, uns dem jeweiligen Thema anzunähern. Und Psalmworten traue ich das besonders zu, denn diese guten Worte haben sich ja bewährt über Generationen hinweg und in ganz verschiedenen Situationen von ganz unterschiedlichen Menschen in sehr, sehr unterschiedlichen Lebensumständen. Psalmen können genauso jubeln und loben, wie sie seufzen und jammern können. Psalmen lobpreisen und klagen. Psalmen sind weise und göttlich und Psalmen sind bodenständig und sehr, sehr menschlich. Die sind Menschen und Gottes Wort. Also dies ist das Wort für den heutigen Sonntag, unser Sonntagswort. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Was macht den Sonntag zum Sonntag, so haben wir uns gefragt. Was macht den Gottesdienst, in dem Gott uns dient, uns wertvoll, uns wichtig, vielleicht sogar inspirierend? Wie kommen wir also verwandelt oder gar beschenkt aus dem Gottesdienst wieder heraus? Wie bekommen wir, was wir uns wünschen, nämlich frische Kraft, eine neue Perspektive oder auch Bestätigung, Zuspruch und Halt? Auf alle diese sehr menschlichen Fragen gibt es leider keine menschliche Antwort. Oder Gott sei Dank gibt es keine menschliche Antwort. Es gibt kein richtig oder falsch und schon gar nicht eines, das für jeden Menschen passt. Der Segen eines Gottesdienstes, der Segen eines Sonntags in die Woche hinein, das ist nicht verfügbar. Wir machen nicht, dass der Sonntag uns zum Sonntag wird. Wir machen nicht, dass Gott uns begegnet und uns diese Begegnung in der Woche und durch die Woche begleitet. Wir machen das nicht. Und das soll uns erleichtern und auch erlösen von dem großen Druck, es richtig machen zu müssen oder es womöglich zu verderben, wenn wir dazu nicht in der Lage sind. Wir bereiten aber, um mal ganz alttestamentlich zu sprechen, dem Herrn den Weg. Immerhin, das können wir tun. Und davon weiß auch der Dichter des Psalms 138, wenn er so betet und bekennt: Wenn ich dich rufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wie also schöpfen wir Kraft? Wie bereiten wir sozusagen der Kraft den Weg? Ich entdecke in dem Psalmwort drei Schritte, mit denen man sich annähern kann. So ein Dreiklang, der in diesem Psalmwort schon enthalten ist. Der erste Ton, der erste Schritt: Wenn ich dich anrufe. Der Psalmdichter weiß, dass Gott da ist, dass es ihn gibt, und das ist schon viel. Er hat also von ihm erfahren, etwas über ihn gelernt und mehr noch, er rechnet auch mit ihm. Er hat Gott noch nicht verloren, auch das ist nicht selbstverständlich, auch für Menschen, die schon lange von Gott wissen. Es sagt aber noch nichts über die Gottesbeziehung aus. Wer Gott anruft, muss ihm noch lange nichts glauben. Er muss noch nicht einmal davon ausgehen, gehört zu werden, aber rufen kann man schon mal. Wer Gott anruft, der streckt sich aus, auch in das Dunkel hinein. Wer Gott anruft, muss noch nicht mal wissen, mit wem er es zu tun hat. Das Anrufen, also das sich ausstrecken, das Ansprechen Gottes, es ist immer ein Wagnis. Aber es ist auch immer ein Glaube. Denn wer seine Stimme erhebt und wer sich sichtbar macht und hörbar macht, wer sich also nach einem anderen ausstreckt, der geht auch immer das Risiko ein, dass er nicht gesehen wird und nicht gehört und auch gar nicht beachtet. Aber so betet der Psalmdichter: Ich rufe dich an. Ich will, dass es dich gibt. Und ich will, dass du mich wahrnimmst. Ich gehe davon aus, dass du da bist, selbst. Und so fühlt sich Gott ja manchmal an, wenn du dich nicht für mich interessierst. Wie groß oder wie klein du auch immer von Gott denken magst, du kannst ihn immer anrufen. Das ist eine gewaltige Option, die nicht zu unterschätzen ist. Sie birgt unendliche Möglichkeiten von Gottes Begegnung. Und dies ist der erste, womöglich noch vorsichtige Schritt. Ich rufe dich an. Der zweite Ton, der dann dazu klingt, ein zweites, das der Psalmdichter erfahren hat und dann bekennt: Du erhörst mich. Er stellt das ganz schlicht fest. Du erhörst mich. Es war nicht vergeblich, dass ich dich suchte. Es war kein geschlossener Himmel, kein finsterer Raum, in den ich rief, sondern in dem Dunkel, da warst du, Gott, du erhörst mich. Wie wenige Worte braucht es für eine Erfahrung, die doch eigentlich in Worte gar nicht zu fassen ist. Ich habe mich gefragt, wie würden wir denn darüber sprechen, wenn wir anderen erzählen wollten, wie das ist, wenn Gott uns erhört hat. Wie erleben wir, dass Gott uns hört, uns sieht, in unserer Nähe ist? Erleben wir das überhaupt? Aber wenn ja, wie erleben wir, dass er eben nicht fern bleibt, obwohl er eben nicht zu sehen und oftmals gar nicht zu spüren ist? Wie erleben wir, dass er uns hört und wir sagen können, er ist da, auch wenn alles auf seine Abwesenheit hindeutet? Der Psalmdichter spricht in großer Schlichtheit etwas fast Unaussprechliches aus. Du erhörst mich. Ich habe Gott gerufen und er hat mich erhört. Darin steckt eine ganze Glaubensgeschichte. Ein ganzes Leben hat darin Platz. Und so haben die verschiedenen Übersetzer dieses Psalmes und dieses Verses den Vers in ganz unterschiedliche grammatikalische Zeiten gesetzt. Manche übersetzen es als Erfahrung. Ich habe dich angerufen und du hast mich erhört. Eine Erfahrung, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Manche übersetzen diese Worte sozusagen in eine gläubige Zukunft. Ich werde dich anrufen und du wirst mich erhören. Da kommt Glaube und Erfahrung zusammen. Oder aber man wählt die Gegenwartsform und damit auch eine gewisse Selbstverständlichkeit, eine belastbare Zuverlässigkeit, die in den verschiedensten Lebenssituationen trägt: Immer wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Immer. Jedes Mal, unter allen Umständen. Eine ganz kindliche Annahme und Aussage: Ich rufe, du hörst mich. Nein, noch viel mehr, du erhörst mich. Denn das ist ja ein Unterschied. Was heißt das eigentlich? Du erhörst mich. Heißt das, dass Gott exakt das gibt, was ich erbitte? Ist das die Erfahrung, dass er verlässlich meinen Wünschen entspricht? Unsere Erfahrung sagt in der Regel etwas anderes. Erhört zu werden bedeutet, dass Gott einen Menschen wahrnimmt und dass er ihm gerecht wird. Die Feststellung, wirklich erhört worden zu sein, braucht oft ganz lange Zeit. Manchmal erkennt man eine Erhörung nur mit ganz großem Abstand, zeitlich und räumlich. Manchmal braucht es Zeit, bis man eben nicht mehr in einer bestimmten Situation ist. Es braucht Zeit, bis die Angst gewichen ist, bis die Gedanken sich geordnet haben, man vielleicht manche Beziehungen ordnen konnte. Manchmal erkennt man eine Erhörung eben nur mit diesem großen Abstand. Und manchmal erkennt man sie nie. Andere erkennen sie vielleicht oder auch niemand. Auch das kommt vor. Zuweilen aber, und das sind ganz wertvolle Momente, blickt man zurück und man stellt fest, da hat Gott richtig gehandelt. Und zwar entsprechend meinen Bitten oder auch entgegen meinen Bitten oder auch inmitten meiner Ratlosigkeit. Gehört zu sein und erhört zu sein sind zwei verschiedene Dinge. Beides ist nicht dasselbe. Wer eine Erhörung nach seinen eigenen Vorstellungen erwartet, wird häufig sogar enttäuscht. Wobei es gut ist, einer Täuschung nicht aufzusitzen und zu ertragen, dass Gott, der mich sieht, weiß, was für mich zu tun ist und was für mich gut ist, auch wenn ich das nicht verstehe und vielleicht auch gar keine Möglichkeit habe, es zu verstehen, weil es sich mir völlig verschließt. Manches gehört sein und gesehen sein durch Gott bleibt am Ende unerklärlich. Auch das ist eine menschliche Erfahrung. Und all dies fasst der Psalmbeter in der ganz schlichten Feststellung zusammen: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich. Und dann kommt das Dritte, das den Dreiklang perfekt macht. Die Folge daraus, aus diesem Rufen und gehört werden, nämlich: Du gibst meiner Seele große Kraft. Schöpfe Kraft, so habe ich das Thema überschrieben. Das ist ein Wunsch für mich und andere, eine Aufforderung, eine Sehnsucht. Aber der Quell der Kraft ist nicht verfügbar, zumindest nicht im Sinne von, wir tun jetzt das Richtige, auch in diesem Gottesdienst, und wir sagen das Richtige, wir verhalten uns richtig und dann sprudeln uns die frischen Kräfte zu. Der Quell der Kraft ist zwar da, aber dass die Seele große Kraft empfängt, das können wir nicht machen. Es liegt nicht am Menschen, der einfach hingehen und zugreifen muss und sich diese Kraft nimmt, wann und wenn er will, sondern die Kraft, das ist die Erfahrung vieler Menschen, bekommt ein Mensch durch Beschenktwerden, durch Empfänglichkeit. Nicht nur die anpackenden Hände, sondern auch die offenen, leeren Hände empfangen die Kraft. Wie geschieht das, dass die Seele Kraft bekommt? Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Dieser Psalmvers ist ja keine Notfallanleitung, sondern, so empfinde ich ihn, er ist ein Erfahrungsbericht. Ein Lebensbericht in drei Sätzen, der bezeugt, wie ein Mensch sich und Gott erfahren hat in Beziehung zueinander. Ein Erfahrungsbericht so in etwa wie der, die der ehemalig gelähmte Mann hätte geben können, wenn man ihn befragt hätte nach der Begegnung mit Jesus, dem er doch persönlich nie begegnet ist. Aber erlebt hat er ihn nicht in Fleisch und Blut, sondern in Gestalt seiner Jünger. Dass er wieder auf die Beine kam, dass er kräftig wurde an Leib und Seele und gesund mit allem, was dazugehörte, das hätte er nicht ahnen können, auch nicht fordern, noch nicht mal erwarten, als er sich hingesetzt hat, um zu betteln. Immer etwas erwartend und immer bedürftig und immer abhängig von der Hilfe der anderen. Und dann wurde er stark gemacht auf eine Weise, die übermenschlich war. Und diejenigen, die ihm diese neuen Kräfte verliehen hatten, wussten selbst nicht, wie ihm und ihnen geschah. Sie hatten diese Kraft nicht verfügbar. Sie waren es nicht. Das war im Anschluss noch erklärungsbedürftig. Die Kraft geht von Gott aus, von Christus. Wir empfangen sie, wir tragen sie weiter. Geheimnis des Glaubens, Erfahrung des Glaubens, Zuversicht des Glaubens. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wie schöpfen wir an einem Sonntag neue Kraft? Vielleicht, indem wir uns wieder erinnern lassen an das, was uns immer schon geschenkt war und uns geschenkt ist und bleibt. Dass er da ist. So schlicht. So schlicht, dass man sich manchmal scheut, es auszusprechen, ohne noch irgendetwas Schlaues hinzuzufügen. Er ist da. Das muss uns genügen. Und es genügt uns auch. Wir können ihn anrufen und ihm Zugang gewähren zu unserer Seele. Die Seele im alttestamentlichen Sinne meint den ganzen Menschen, seinen Verstand, das, was er fühlt, sein Intellekt, aber auch alles Körperliche, der ganze Mensch. All das wird gekräftigt. Wir können Gott, den wir anrufen dürfen, Zugang gewähren zu unserer Seele. Das bedeutet aber auch, natürlich ihm Zugang zu gewähren zu sehr privaten und sehr persönlichen Lebensräumen. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag. Gottesdienst aber findet weiter am Montag statt und breitet sich aus in unser Leben hinein. Und nun bekommt ihr das Sonntagswort. Bist du so nett? Ihr bekommt es nämlich tatsächlich. Ihr bekommt ein kleines Kärtchen, da steht nicht viel drauf, keine Angst. Eine Aufgabe, ein Satz. Vielleicht, wenn ihr das zulasst und mögt, dann kann der euch die ganze Woche beschäftigen. Der Satz lautet, also natürlich der Vers, den wir heute angeschaut haben, damit ihr euch an den erinnert, und der Satz dazu, die Aufgabe lautet, finde einen Kraftort. Es klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, soll es aber gar nicht sein. Was ist das? Was ist gemeint? Wonach lade ich euch ein, euch auf die Suche zu machen? Ein Kraftort. Ein Ort der Gottesbegegnung. Ein Ort, das kann sein, ein tatsächlicher Ort. Vielleicht ein Ort in eurer Wohnung oder ein Ort in der Natur, im Garten, im Wald, vielleicht in der Luft. Manche von euch sind ja in der Luft ab und zu. In einem Gebäude, in einer Kirche, vielleicht in diesem Gemeindehaus. Also ein Ort kann ein Ort sein. Ein Ort kann aber auch ein Zeitpunkt am Tag sein. Eine Viertelstunde, vielleicht gehört euch die inmitten des Trubels am Tag. Oder vielleicht 5 Minuten. Ich sehe da Mütter, bei denen ich denke, 5 Minuten ist realistisch vielleicht. Oder vielleicht auch ein Zeitpunkt, der die ganze Länge eines Nachmittags umfasst, den ihr wie viele Nachmittage auch alleine verbringt, weil euer Leben eben so geworden ist. Also ein Ort kann ein Zeitpunkt sein. Ein Ort kann eine Erinnerung sein, vielleicht ein Ort, der nur noch auf Fotos existiert oder nur noch in eurem Gedächtnis. Ein Ort kann ein Mensch sein, in der Nähe oder in der Ferne, auch ein Mensch, der gar nicht mehr am Leben ist. Ein Ort, das kann sein ein Klang, eine Musik, ein Gefühl, das sich damit verbindet. Ein Ort, das kann ein Geschmack sein, etwas, was euer Körper tut, eine Bewegung, etwas, was Sport mit eurem Körper macht vielleicht. Irgendeine Wahrnehmung, die eurer Seele gut tut und eurer Seele Kraft gibt. Findet diesen Kraftort, das ist die Aufgabe. Der Sinn der Aufgabe ist auch festzustellen, dass ihr überhaupt diesen empfindlichen Ort habt, die Seele, die Kraft braucht und dass dieser empfindliche Ort überhaupt etwas braucht. Finde einen Kraftort, dazu möchte ich euch einladen, mich selber auch. Diese Einladung soll uns dazu bringen, unserem Bedürfnis nachzuspüren, auf der Suche nach dem, was uns wirklich Kraft gibt. Denn ich glaube, diese Frage kann im Innersten jeder Mensch nur für sich ganz allein beantworten. Was müsste geschehen, damit ich mehr Kraft hätte? Was würde mir gut tun? Was würde mich erfreuen? Was fehlt mir? Was vermisse ich? Wer so fragt nach seinen Bedürftigkeiten und wer seinen Sehnsüchten nachlauscht, der macht sich natürlich auch empfindlich und angreifbar, das weiß ich. Und deshalb ist es keine einfache Aufgabe. Und man kann es von niemandem verlangen, aber man kann dazu einladen, was ich hiermit tue. Finde einen Kraftort. Als kleine Einladung an alle, die heute schon hier sind und auch in den nächsten Wochen im Haus sind, ist oben hier auf dem Rondell wieder das Labyrinth eingezeichnet. Also eigentlich ist es kein richtiges Labyrinth. Ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung von Ostern letzten Jahres, als wir hier Osterstation rund ums Haus hatten, da hatten wir hier so eine Spirale, also ein Labyrinth für Einfache. Der Horst und Andi haben das damals gezeichnet und wir haben versucht, das nachzumachen. Also eigentlich ein ganz schlichter Weg. Aber auch diese ganz einfache Strecke will in Ruhe durchschritten sein. Das könnt ihr in den nächsten Tagen oder vielleicht auch heute mal versuchen. Die Idee dahinter ist, rufe Gott an, auch mit deinen Füßen, weil selbst die einfachste Verlangsamung dir guttun kann. Wenn man es eilig hat, dann besonders. Aber auch wenn man langsam ist und keine Kraft mehr hat, tut Verlangsamung manchmal gut. Was geschieht, wenn wir einen Ort finden, an dem wir Gott begegnen und ihn anrufen? Er begegnet uns ganz schlicht. Wir können uns Gott mit unserer Sehnsucht anvertrauen. Wir dürfen uns ausstrecken nach ihm und seufzen: Ich wünschte, du wärst da. Und mehr muss es gar nicht sein. Denn das und vor allen Dingen alles Weitere ist Gottes Dienst. Gottes Dienst. Amen.